Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön, bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Wiebke Schenter. Wahrscheinlich ist sie den wenigsten als Wiebke Schenter bekannt, sondern als Piep Madame. Wiebke ist Unternehmerin, Influencerin, Mutter und feministische Aktivistin. Sie ist gerade in Zürich und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, live in meinem Studio.
Ich freue mich auch sehr.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben ja dieses Interview ziemlich spontan einberufen. Und ich muss natürlich sehr aufpassen, weil ich dich seit deinen Instagram-Anfängen kenne. Jetzt in letzter Zeit nicht so intensiv verfolgt habe, aber doch so einen persönlichen Bezug zu dir habe. Und ich würde sehr gerne heute vor allem über Regretting Motherhood sprechen, weil das so ein Thema ist auf deinem Kanal, dass du sehr oft darüber schreibst. Und ich würde auch gerne über ehrliches Muttersein und feministisches Elternsein sprechen. Zu Beginn ein kleines Check-in. Wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Ich habe ja ein Wochenende mit einer Freundin in Zürich, sitze jetzt hier bei dir und bin etwas nervös, weil es doch immer sehr persönliche Themen sind, über die wir jetzt sprechen möchten. Und genau, ich glaube, es ist wichtig, deswegen bin ich hier.
Ja. Ja. Das haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch kurz erwähnt, einfach für unsere HörerInnen. Das wird ein persönliches Gespräch sein. Ich möchte entsprechend auch achtsam sein. Gleichzeitig bist du auch schonungslos ehrlich in deinen Texten und sprichst Klartext. Und ich muss wieder ein bisschen herausfinden bei meinen Fragen. Also wenn es irgendwie zu weit geht, dann sagst du einfach: Helen, fühlt sich nicht gut an, und dann habe ich genug weitere Fragen.
Schaffen wir schon.
Genau. Ja. Zu Beginn: wie definierst du feministisches Elternsein?
Gleich eine schwierige Frage zu Beginn. Ich möchte das gar nicht groß definieren. Es geht einfach viel um Gleichberechtigung in der Partnerschaft, dass man sich loslöst von den eingepflanzten Rollenbildern, sowohl als Frau, als auch als Mann, also wenn wir jetzt von der heteronormativen Partnerschaft halt sprechen, also ich bin halt auch mit meinem Mann natürlich verheiratet, und dass man offen bleibt und immer wieder diese ganzen Themen, die so gesellschaftlich so relevant sind, halt auch als Paar bespricht, bestreitet, muss man fast sagen, weil es ist sicher sehr anstrengend als Paar, das es jetzt anders machen möchte, wo wahrscheinlich in den allermeisten Beziehungen die Frau der treibende Part ist, weil für den Mann ist es ja eigentlich sehr bequem, so zu leben, wie man ja normalerweise eine Beziehung, eine Partnerschaft mit Kindern lebt und da halt in Verbindung zu bleiben und sich gegenseitig aufzuklären. Oder ich kläre ihn auf. Ja.
Also Rollenbilder, unsere Sozialisierung sind natürlich Riesenthemen und ich habe irgendwo gelesen, ich bin nicht sicher, ob das bei Emilia Roark war, dass die Brutstätte des Patriarchats die Familie ist und dass es so schwer ist, da an der Front zu kämpfen.
Ja, also es ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, ich verzweifle da manchmal daran, dass obwohl ich mit einem Mann verheiratet bin, der so offen ist und gerne mit mir darüber redet und nicht abblockt, also dass wir auch trotzdem genau anstehen an den gleichen Themen und ja und halt so viel streiten müssen auch, um dass ich zu meinem Recht komme. Also man muss halt wirklich aufpassen, dass es in der Partnerschaft, dass das nicht so ein reines Gemecker wird die ganze Zeit, weil letzten Endes kann er ja auch nichts für seine männliche Sozialisierung. Mhm. Und wir sind ja auch ganz anders anders als wir jetzt leben, in die Partnerschaft gestartet. Ja. Also tatsächlich, also das war auch für uns, für mich, meine Güte, also traue ich mich fast gar nicht zu sagen, klar, dass ich zu Hause bleibe bei den Kindern, die wir kriegen werden, für sicher 3 Jahre.
Und wann war das klar, als ihr gedatet habt? Oder
ja, nein, also wir waren schon natürlich zusammen und so, aber als es dann darum ging, okay, das ist jetzt mal ernst mit uns und wir ziehen dann zusammen und Kinder werden ein Thema. Ich habe mir meinen damaligen Job so ausgesucht, dass der gut mit Teilzeit zu vereinbaren ist und ich auch gut zu Hause bleiben kann. Also ich habe nicht den Karriereweg gewählt, trotz abgeschlossenem Wirtschaftsstudium.
Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, warum du dich damals so entschieden hast, was deine Gedanken geprägt hat?
Ich möchte nicht sagen, dass ich da sehr unreflektiert rangegangen bin, aber eigentlich bin ich da sehr unreflektiert rangegangen. Also
vielleicht für alle, die jetzt noch keine Kinder haben, könnte das noch hilfreich sein.
Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich zum Thema Feminismus und feministische Mutterschaft leider erst durch die Kinder gekommen bin. Also ich habe davor, habe ich mich meiner Sozialisierung hingegeben und habe das einfach auch nicht hinterfragt. Also ich habe auch nicht gewusst oder gesehen, was daran schlecht sein sollte. Also einfach noch ganz verklärt mit Mitte 20 heirate ich meinen Prinzen und der sorgt dann für uns. Und ich bin natürlich zu Hause mit den Kindern und sehr glücklich im Basteln und Spielen. Also das habe ich geglaubt. Das hat man mir einfach 25, 27, 29 Jahre lang erfolgreich vermittelt.
Und man macht es ja immer noch. Also wir haben ja immer noch dieses Muttermythos und dieses Bild. Das,
richtig.
Also bei sehr vielen ist dieses Bild halt da bei mir auch, das ist einfach vorgegeben, so musst du leben.
Ja.
Mann, Hund, kleines Haus, du bist Mutter. Und
Du wirst als Mädchen geboren und kriegst die Puppe in den Arm und das Lebensziel ist, Mama zu werden.
Wie bist denn du zu diesen, du hast schon so viele Stichworte,
sorry.
Wir haben schon Themen für die ganze Stunde. Vielleicht so kurz deine Entwicklung. Du fängst ja auf Instagram an mit, wie auch ich, mit so Erziehungsthemen.
Ja.
Einfach über das Muttersein schreiben, erzählen. Ich habe dir das gestern beim Abendessen schon gesagt, was ich bei dir so krass finde, ist die Analyse und einfach die Klugheit.
Danke.
Und dann aber auch sich wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen, ist das der richtige Ausdruck? Und ich glaube, damit triffst du auch sehr viele Leute aus deiner Community, also du berührst sie, weil du das so klug analysierst und Klartext sprichst.
Ja, sehr, sehr klar,
das hat
sehr direkt, ja.
Angefangen mit Unerzogen.
Ja, eigentlich schon. Also
Wie hat sich der Bogen von unerzogen zu Feminismus gespannt? Weil das habe ich verpasst. Ich glaube, da war ich nicht auf Instagram. Wenn du jetzt so rückblickend schaust.
Also, ich habe meine Tochter bekommen, die ist jetzt 8 Jahre alt. Und ich wollte es anders machen, so wie wahrscheinlich viele, die, also meine Eltern, meine Mama verstehe ich mich total super, mit meinem Papa auch, alles ist gut, aber die waren schon eher strenge Eltern. Vor allem, als wir so kleine Kinder waren. Und ich fand das irgendwie nicht schön, dass man Kinder droht und sie bestraft und schreit mit ihnen und so. Und irgendwie ich wollte es einfach besser machen, natürlich, als meine Eltern. Natürlich anders, besser, wie auch immer. Mhm. Und dann habe ich sehr viel in der Schwangerschaft noch auch Blogs gelesen, auch das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten zum Beispiel und halt auch in der Unerzogen, damals gab es noch Facebook-Gruppen dazu, genau. Da war Instagram ja noch nicht so. Und irgendwie fand ich das, diesen Ansatz, wie Kinder gesehen werden in dieser Szene, in dieser Bubble, das hat mir sehr gut gefallen, dass eben Kinder so gleichwertig gesehen werden und
also es ging dir auf schon Augenhöhe darum, und
ja, ja, absolut. Also das ist auch was, also das hat sich auch behalten. Also auch wenn ich mich jetzt persönlich nicht zur unerzogenen Szene mehr dazu zählen würde, finde ich das immer noch richtig gut, auch Adultismus zu bekämpfen und das ist immer noch sehr lobenswert alles. Und dann habe ich das Glück, Pech gehabt, dass meine Tochter halt ein High-Need-Baby war und sehr unzufrieden immer und nicht geschlafen hat, immer. Und ich es dann noch irgendwie besser, anders viel machen wollte und dann einfach da irgendwann dran zerbrochen bin, fast. Also
wie war das genau? Magst du dich noch an den Moment erinnern oder so eine Phase?
Also ich hatte, als sie ungefähr anderthalb war, da hatte ich so, würde ich sagen, also es war schon mal mit eins, ging es so langsam los, als nachdem ich ein Jahr quasi nicht geschlafen hatte und ein Jahr 24/7 mit ihr zusammen war. Und dann haben wir angefangen, okay, ich brauche Pausen von ihr. Dann ist mein Mann viel eingesprungen, ist früher von der Arbeit gekommen und so, damit ich wenigstens phasenweise.
Kurz fragen, sie waren nie in der Kita im ersten Jahr?
Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja 3 Jahre mit ihr zu Hause bleiben. Das war doch das Ideal, dem ich nachgeeifert bin.
Warum nicht? Warum wolltest du sie nicht in die Betreuung geben?
Naja, weil man es nicht macht.
Die ersten drei Jahre.
Ja, also, müssen sie bei Mama bleiben. Also ich will sie nicht kaputt machen und sie in die Fremdbetreuung geben zu fremden Menschen. Ja, und
hattest du, darf ich noch fragen, so Großeltern, NachbarInnen unterstützen?
Nein, also meine Schwiegermutter ist in der Nähe von Wien, also ich wohne in Wien, falls das keiner und die war schon auch da, aber es war wirklich, wirklich schwierig, weil es wirklich dieses Heini, das kann man, also die war ja auch bei mir immer unzufrieden. Ja. Und dann mit meinem Vater und natürlich dann auch bei der Oma. Also es war sehr, sehr schwer. Und mit anderthalb irgendwann habe ich dann gesagt, nee, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Sie muss in den Kindergarten gehen. Ich schaffe es nicht mehr. Und das war sehr schlimm für mich. Ich glaube, das Highlight gibt es sogar noch auf Instagram, wo ich davon das erste Mal erzähle und mir das eingestehe, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich wirklich wie eine Versagerin gefühlt.
Wie war das für dich, dir das einzugestehen?
Es war schlimm. Ja. Es war wirklich schlimm.
Hast du geweint, wenn du sie gebracht?
Ja. Dieser Moment, dass ich mich dazu entscheide, dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht in der Lage bin, dass ich persönlich versagt habe, nicht 3 Jahre am Stück für mein Kind exklusiv da zu sein, dass mich das nicht erfüllt, dass das für mich nur anstrengend war, dass ich das nicht mehr wollte, dass ich weg sein wollte von ihr. Das war sehr, sehr schwer.
Du bist wie in deinem Ideal gescheitert, oder? Und du hast jetzt 2022 in einem Post von diesem toxischen Mutterbild gesprochen. Ja. Wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen könntest, 7 Jahre zurück und zu der Wiebke gehen könntest, was würdest du ihr sagen? Oder vielleicht für all die jetzt zuhören und denken, ich müsste auch oder ich kann das tut mir so weh, das Kind in die Kita zu bringen. Das ist ja total relatable.
Ja, es ist einfach leider richtiger großer Schwachsinn, der uns da einfach eingepflanzt wird, dass das Kind ausschließlich bei der Mama gut aufgehoben ist. Also dieses wirklich dieser krasse Muttermythos, dass das biologisch vorbestimmt wäre, dass wir die einzigen sind, die sich kümmern können. Und dass mit viel Augenzudrücken vielleicht der Vater auch noch okay ist, aber schon schwierig. Ja, und dann, und schon gar nicht fremde Menschen in einem Kindergarten oder in einer Kita oder wie man es halt nennt. Und das ist aber, dass das einen einfach, also es mag sicherlich Frauen geben, die sehr gerne in dieser Kümmerrolle sind und die dann wirklich aufgehen und natürlich, aber es gibt halt auch ganz viele, die eben nicht nur Mama sein wollen und können und die so viel mehr Raum zum Atmen und Denken brauchen und das ist halt einfach mit so einem kleinen Kind zu Hause, dass dann, ich meine, ja, es gibt auch da Kinder, die spielen die ganze Zeit oder schlafen die ganze Zeit, dann mag es auch nochmal anders sein, dann entwickeln sich auch andere Dynamiken, aber wenn man wirklich die so sehr aufeinander pickt, weil es einfach nicht anders machbar ist, dann, ja, ich weiß, hab die Frage vergessen.
Was würdest du dir selber vor 8 oder 7 Jahren zuflüstern, wenn du in diesem Moment, weil du sagst, es ging dir sehr schlecht.
Ja.
Und ich muss sagen, mir geht es heute teilweise noch sehr schlecht, wenn ich meine Kinder in den Hort bringe, in den Ferien. Und ich finde es auch so wichtig, dass du gesagt hast, es gibt tatsächlich auch Mütter, die darin aufleben und die Kraft schöpfen für sich, für ihre Familie, für ihre Kinder aus der Hausfrauentätigkeit, weil das ist sehr, sehr anstrengende körperliche Arbeit. Gibt aber auch Mütter, die das nicht können.
Ja.
Und ich zähle mich auch dazu und ich habe auch jahrelang damit gekämpft und ich frage mich für alle, die jetzt zuhören, welche Gedanke würde ihnen helfen, mit diesem schlechten Gewissen
schießen? Ich sage immer ganz gerne, dass das ist nicht dein schlechtes Gewissen, sondern das ist das patriarchal eingepflanzte schlechte Gewissen von diesem Muttermythos, Mutterideal. Bist nicht du, ja? Also das ist so ein bisschen, das muss man irgendwie loskoppeln von sich, weil wenn man wirklich zu sich reinspürt und braucht, was man selber braucht und ja dann ja auch auf Augenhöhe mit den Kindern zusammenleben möchte, dann haben die halt auch jemanden verdient, der mit ihnen auf Augenhöhe ist und das kann man irgendwie nicht sein, wenn man nicht bei sich selber ist.
Auf Augenhöhe mit sich selber.
Ja, und da einfach irgendwelche Ansprüche an sich stellt, die man der besten Freundin niemals zumuten würde. Also das ist halt schon so ein wirklich.
Warum, hast du eine Idee, warum ist das ich hasse das Wort.
Ja, wir müssen es abschaffen. Ich wollte eben auch nicht sagen.
Warum ist das Patriarchat daran interessiert, uns dieses Märchen einzuflüstern, dass nur Mütter diese Care-Arbeit übernehmen können?
Ich glaube, es ist halt unsere gesamte Gesellschaft jetzt darauf aufgebaut, Patriarchat und Kapitalismus Hand in Hand. Und es funktioniert einfach nicht, wenn wir unsere Care-Arbeit niederlegen würden. Es würde nicht funktionieren. Die Männer könnten nicht mehr arbeiten gehen, so wie sie arbeiten gehen, wenn wir nicht zu Hause bleiben würden, mit uns auf die Kinder schauen. Und deswegen, das ganze System würde zusammenbrechen. Mhm. Und es ist ja ein Bruttoinlandsfaktor, ist ja enorm. Das ist ja quasi nicht zu bezahlen. Mhm. Ja. Und es ist,
ich glaube auch, das einzusehen, dass so vieles in unsere Welt, in unserer westlichen Welt funktioniert, weil wir einfach diese Gratis-Care-Arbeit machen. Das war für mich schon so ein Moment, ein Aha-Moment, der mir sehr half, loszulassen, das schlechte Gewissen zu verfrachten und anfangen, mich zu fragen, was will ich?
Genau.
Und nicht, was wurde mir erzählt, dass ich wollen soll.
Ja, genau.
Und ich muss dir sagen, ich bin jetzt dabei, das herauszufinden. Ich glaube, das ist ein Prozess mit diesen Bedürfnissen, das ist ja auch so das bedürfnisorientierte Erziehung. Sagen ja alle, es geht ja auch um deine eigenen Bedürfnisse. Yeah. Sag mal, what the fuck? Wenn ich komplett Schlafmangel, nicht richtig gegessen, schreiende Kinder, total unterfordert, depressiv, Bedürfnisse, vergiss es.
Ja. Yeah. Da geht es dann um wirklich radikale, einfach mal wirklich
Existenzbedürfnisse.
Ja, wirklich, ja. Und das ist ja nicht, und das ist halt einfach nicht erfüllend. Da gibt es ja diese Bedürfnispyramide. Mhm. Und also mit auf Toilette gehen, essen, trinken und schlafen decken wir nur die untere Basis ab. Aber um als Menschheit glücklich zu werden, musst du ja auch dich weiterentwickeln dürfen und selbstwirksam sein und deinen Gedanken und Wünschen auch nachgehen können und sowas. Ja. Und das ist halt, wenn du so mit, vor allem mit kleinen Kindern, sehr kleinen Kindern zu Hause bist, ist das komplett abgeschafft. Mhm. Plus diese Einsamkeit, die dann auch noch herrscht, weil wir natürlich nur in diesen Kleinfamilien zusammenleben. Und das führt halt zu Mütter-Burnout und Depressionen. Und
hilft dir das, dieses Bild, dass deine Tochter, du hast ja ein Mädchen, dass sie dir zuschaut und dass du für sie ein Vorbild bist?
Sehr. Mhm. Also wenn ich da alleine dran kämpfe, wird es wahrscheinlich schwierig, weil er auch sie Freundin hat und Disney-Filme schaut und alles. Ne, und diese, aber ich würde mir für sie wünschen, dass sie nicht erst, wenn das quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist oder geboren wurde, drauf kommt, dass das vielleicht nicht ihr Lebensweg ist.
Dann können wir so ein Zwischenfazit ziehen. Nach 19 Minuten. Wir sind gute Mütter, wenn wir unsere Kinder in die Kita bringen und ihnen vorleben, wie wir in unserer Kraft leben.
Ja, natürlich.
Kannst du das unterzeichnen?
Ja, natürlich sind wir gute Mütter. Genauso wie wir gute Mütter sind, wenn die Kinder zu Hause sind. Genau. Oder wenn die bei der Oma sind. Mhm. Ja, es ist alles in Ordnung. Also es muss für die eigene Kleinfamilie muss es passen. Für dich als Mama, für deine Kinder muss es passen. Also.
Und doch ist es verdammt schwer, das immer wieder sich zu sagen. Weil
es wird leichter.
Ist es so?
Ich glaube schon. Das ist übrigens das erste Mal wegfahren. Ich weiß noch, als ich das erste Mal meinen Sohn alleine gelassen habe über Nacht und ich habe ihn noch gestillt, noch voll nach Bedarf gestillt und er war aber schon zwei. Mhm. Und obwohl ich das jetzt alles schon weiß seit Jahren und auch reflektiere und mache und tun, weil halt das erste Mal, als ich über Nacht dann weggefahren bin, habe ich ihn in den Kindergarten gebracht und habe erstmal geweint, was ich ihm antue. Ja, aber dann hat sie Schalter umgelegt und dann traut man sich mehr und dann macht man mehr. Und man kann das üben. Mhm. Man kann auch üben, kein schlechtes Gewissen zu haben. Also man muss sich immer wieder mit guten, starken Frauen und Müttern umgeben, die einen da supporten in all den Entscheidungen, die man so trifft. Da muss man halt auch sehr choose wisely, ne?
Das ist mega wichtig, finde ich auch, von wem man sich beeinflussen lässt.
Ja. Genau, also das ist, ich sag mal, folgt mir. Ja. Dann mache ich euch das schlechte Gewissen schon weg.
Wir verlinken das in den Shownotes natürlich. Wie lässt sich das sonst üben? Weil ich finde das sehr schön, diesen Übungsgedanken und einerseits eben das Umfeld schaffen oder sich wirklich bewusst sein, von wessen Gedanken man sich beeinflussen lässt. Hast du auch so Mantras oder hast du sonstige Tipps, wie man das üben kann? Oder wie Frau das üben kann?
Nein, ich habe keine Mantras.
Hast du kein Tattoo? Fuck Patriarchy.
Noch nicht. Nein, ich glaube, also einfach wirklich, wirklich ins Tun kommen und machen und man braucht dann auch, weil du gesagt hast, die Bedürfnisse, die Wünsche sind ja verschüttet, man braucht dann auch seine Zeit erstmal, um die wieder ausgraben zu können, sich wirklich bewusst so außerhalb der Komfortzone ein bisschen zu bewegen und dann halt mal, ne, um das halt wieder zu spüren zu können, wer bin ich eigentlich und was habe ich gerne gemacht, bevor ich Mutter wurde. Mhm. Und dann, also mir hilft es auch tatsächlich immer wieder, dass dieses Learning hinterher, wenn ich dann zurückkomme zu den Kindern, wie gut es mir dann geht und wie aufgeladen ich dann bin und wie gerne ich ihnen das vermittle, dass das gut ist, Pausen in der Beziehung zu nehmen. Also es muss ja in allen Beziehungen, in Freundschaften, in der Ehe, in wie auch immer, dieses ganze Zeit aufeinander picken.
Distanz ist wichtig.
Ja, ein bisschen. Ja. Also man muss ja da immer wieder was von erzählen. Auch Vermissen ist wichtig, ja. Auch vermissen lernen und Herzschmerz aushalten lernen und das ist auch für die Kinder, finde ich, sehr wichtig. Auch oder lernen, dass wenn sie dann weinen, dass halt der Papa, die Oma, die Tante, wer auch immer, bei wem sie sind, sie halt auch trösten können. Das ist wichtig für sie, dass sie ihm nicht nur, dann muss man sich vielleicht mal sagen, ja, was ist, wenn ich halt morgen plötzlich ins Krankenhaus muss. Und dann müssen sie das ja auch, ne? Und deswegen, es ist es gut für die Kinder.
Bootcamp.
Ja, naja, ein sanftes Bootcamp. Das ist, glaube ich, ganz schön zu lernen. Natürlich. Mama geht und Mama kommt wieder. Und wenn mir was wehtut, dann tröstet Papa auch. Das ist also auch für die Kinder. Also es geht da nicht nur um mich als Frau, ja, natürlich auch. Aber es ist auch, glaube ich, für die Kinder ganz gut, wenn sie mehrere Bezugspersonen haben können. Mhm. Ja.
Und Bedürfnisse, hast du Momente oder so Hacks, wie du dich selber hörst, wie du deine Bedürfnisse spürst?
Also ich brauche ganz viel Zeit für mich alleine, also komplett alleine, also auch nicht mit Freundinnen oder mit meinem Mann oder so. Mhm. Also da geht es also wirklich nicht nur um die Kinder, die geht es eigentlich nie, die sind immer super, ja, die sind toll, so wie sie sind, um die geht es überhaupt nicht. Es geht ja um die ganzen Anforderungen drumherum. Und ja, also mir hilft das sehr, ganz alleine zu sein und halt hinzuspüren und zu tun. Und da mache ich gar nicht so, gar keine fancy Sachen, sondern trinke halt einen Kaffee oder gehe spazieren oder mach Sport, sitze rum, einfach.
Mhm. Also wir sind ja hier in meinem Zimmer für mich allein, meinem Atelier, und da bin ich wirklich, ich brauche auch diesen Raum, einfach Ruhe oder auch alleine wegreisen. Ich habe das viel zu spät das erste Mal gemacht. Ich glaube, das war als ich dich und ein paar andere in Wien besucht habe. Ich glaube, das war vor 4 Jahren. Und da war meine älteste Tochter 4. Mhm. Und mittlerweile sage ich, möchte ich eigentlich 4-mal im Jahr ein Wochenende für mich haben. Also zu jeder Jahreszeit, so bewusst in den Frühling starten und einfach 2-3 Nächte wegfahren. Das wäre so, glaube ich, mein Traumleben.
Ja, es ist wirklich, ich bin ja jetzt hier in Zürich und ich bin auch das erste Mal 3 Nächte weg. Mhm. Also sonst immer nur quasi so ein klassisches Wochenende, Freitag bis Sonntag, aber jetzt fahren wir erst Montag zurück, weil dieser Tag, das ist nämlich sonst nur ein Tag, jetzt sind es 2, dieser Tag morgens aufwachen und abends schlafen gehen, ohne ein einziges Mal Care zu arbeiten.
Etwas zu messen.
Ja, das ist halt, das ist schon ein großartiges Gefühl. Also wir sind gestern Abend eigentlich relativ früh für den ersten Abend, wir sind nicht versagt, wir waren ja um 9:30 wieder im Hotel. Und wir so, ja, in Wien, da würden wir jetzt noch was trinken gehen. Ich so, ja, aber in Wien komme ich halt auch nach Hause. Und wenn ich Pech habe, sind die Kinder noch wach. Und
jetzt genießen wir das ruhige Hotel.
Ja, jetzt einfach dann einfach hinsetzen und nicht mehr reden müssen und nicht mehr tun müssen. Und das ist einfach, das ist entspannt total. Es nimmt so diesen Alltagsdruck, der so auf einem Termine machen, tun, haben wir daran gedacht, daran. Das ist halt,
sehr viele Keywords und du sprichst mir sehr aus der Seele. Also, genau. Ich würde gerne beim Satz bleiben. Du hast gesagt, es geht ja nicht um die Kinder. Mhm. Und du hast auch mal in einem Post gesagt, also du differenzierst das ja ganz stark, das Regretting Motherhood und Kinderlieben. Mhm. Und sehr viele Leute vermischen das ja. Und das zeigt sich ja dann in diesen Shitstorms.
Ja.
Und ich würde ganz kurz deinen Text zitieren aus Instagram. Ich glaube, der hat irgendwie 1 Million Likes und der ist echt so berührend. Du schreibst, ich habe euch schon geliebt, bevor ihr da wart, bevor ich euch kannte, bevor ich Mutter wurde. Und wer versteht, dass man jemand lieben kann, ohne es nicht mal, den es nicht mal gibt, der versteht auch, dass diese Liebe nicht aufhört, weil man eine Rolle in Frage stellt. Ich würde gern da ein bisschen bleiben. Mhm. Du hast auch mal in einem Post geschrieben, eben indem du dich so offen dazu bekannt hast, dass du sehr manchmal nicht so gerne diese Mutterrolle übernimmst, hast du geschrieben, und weil meine patriarchale Sozialisierung mich dazu quasi drängt, muss ich noch dazu schreiben, aber klar liebe ich meine Kinder. Mhm. Wie war da der Weg zu diesen Themen? Vom Unerzogen bis zu offen darüber reden, dass du nicht gerne Mutter bist.
Ja. Na, ich hatte ja diesen ausschlaggebenden Moment, wo ich ja quasi so sehr an mir gezweifelt habe und, es war wirklich ganz viel Schuld und Scham. Dieser Moment, als ich gedacht habe, ich bin es, die keine Mutter sein kann. Also da wollte ich das noch unbedingt. Ich wollte unbedingt die beste Mama für mein Kind sein, nach gesellschaftlichen Kriterien. Mhm. Und Und dass mich das nicht glücklich gemacht hat, das habe ich ganz mir persönlich zugeschrieben. Also da habe ich gedacht, okay, das bin ich, Wiebke, die zu blöd ist, Mutter zu sein. Und dass mit mir irgendwas nicht stimmt oder kaputt ist. Und dann mussten sie in den Kindergarten gehen. Sie ist dann auch gegangen nach diesem Sommer, also mit so noch nicht mal 2 ungefähr ist sie dann gegangen. Und dann hat irgendwas eingesetzt, was wirklich krass war. Also ich habe wirklich so Blut geleckt. Also als sie dann weg war von mir und regelmäßig, zuverlässig, ich meine, klar, werden die krank und so, aber so vom Prinzip. Und ich dann diese Luft hatte zum Atmen und Denken und gespürt habe, dass ich auf einmal mein Kind wieder gerne gesehen habe. Und also je mehr Platz wieder für Wiebke da war, desto besser hat das auch mit ihr zusammen wieder funktioniert. Und ich wurde wieder mehr die Mutter, die ich auch sein wollte. Ich war ausgeruhter, weil ich halt den Vormittag auch mal wieder geschlafen habe dann, weil sie hat ja immer noch nicht geschlafen in dem Alter. Und ich war kurz für mich alleine. Ich habe gesagt, war auf dem Klo, ich habe einen Kaffee getrunken, der noch warm ist. Ich habe einfach und habe gesagt, wow. Und jetzt hole ich halt mein Kind ab und gehe ein bisschen auf den Spielplatz. Und das hat gesagt, ja, also so geht's eh irgendwie. Und dann habe ich dann wirklich auch natürlich viel auch gelesen zu den Thematiken. Gibt ja ganz viele großartige Frauen, die ganz viel Wissen auf der Welt zur Verfügung stellen. Also je mehr ich wieder ich selbst wurde, desto lieber war ich auch wieder mit meiner Tochter zusammen und habe das wirklich wieder genießen können mit ihr. Und ich glaube, dass das, dass ich da einfach dann mich mehr herumgewurschtelt habe, ja. Und ich wollte das einfach auch für mich nicht so akzeptieren, dass ich da mir so dir persönlich die Schuld für irgendwas, ich habe gedacht, mein Gott, ich meine, wir müssen doch glücklich sein, ja, und nicht, ich muss doch jetzt nicht hier irgendwie so tun, als ob, für wen, ja, also, und dann war das natürlich viel herumgewurschtelt erstmal, ich wusste nicht, weil ich auch nicht mehr wusste, wer ich bin, und dann habe ich dann halt so gemacht und getan und dann musste sie, meine Tochter, auch damit erstmal klarkommen, dass die Mama jetzt nicht mehr so verfügbar war. Und mein Mann musste damit klarkommen, dass ich Freiheit eingefordert habe. Und dann ist das so ein Selbstläufer einfach geworden. Das ist vielleicht dann aber auch ein bisschen meine Persönlichkeit und mein Charakter, der mich da sehr bestärkt hat, weil ich da einfach hinter dem, was ich halt mache, einfach stehe. Und ich habe dann halt auch gelesen von Muttermythos und diesen ganzen Idealen und habe dann mit der Care-Arbeit, Mental Load zuerst mal so richtig in Berührung gekommen. Vorher, ich meine, klar gab es das vorher auch schon, aber wie gesagt, bevor ich Mutter war, habe ich mich nicht wirklich mit diesen Themen befasst. Und dann war ich 2 Jahre lang Mutter, die nicht mal allein auf dem Klo war. Und da hatte ich ja gar keine Zeit und Kapazitäten, mich da mit so einer Thematik auseinanderzusetzen. Und dann ist es einfach eins zum anderen gekommen.
Du hast auch mal geschrieben, der größte und wichtigste Schritt meiner persönlichen Entwicklung als Mutter war das Eingeständnis, dass ich gar nicht so gerne Mutter bin. Und da geht es eben um diese Mutterrolle.
Ja.
Magst du für unsere HörerInnen erläutern, wie du das differenzierst, Mutterrolle versus eben die Liebe zu den Kindern, die ich vorhin schon zitiert habe. Warum hängt das nicht zusammen?
Also es hängt natürlich offensichtlich ja zusammen, weil man natürlich keine Mutter ohne Kinder ist. Ja, das ist ja, also ich bin, deswegen ist auch diese Frage danach, ob man es jetzt, also könnte man es rückgängig machen, würde ich sagen, ja, aber es ist nicht möglich und ich hätte auch nicht die Erkenntnisse, die ich habe, wenn ich nicht Mutter geworden wäre, weil diese absolute Fremdbestimmung und diese 100% Verantwortung, die einfach niemals endet und die extremen Ängste, die man um Kinder haben kann, das ist halt was man vorher nicht auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Plus halt dieser...
Weil man auch darüber nicht spricht, oder?
Ja, aber es ist natürlich auch nicht zu spüren, also... Es ist schon eine andere Angst, die man erlebt, wenn man Kinder hat, ja. Also da wird man ja viel offener und weicher für alles. Und das ist dann, das ist schon was, was man einfach tatsächlich nicht, glaube ich, erfahren kann, wenn man keine Mutter ist. Und dann ist es halt so, dann, ja, ich habe halt, also ich schon geglaubt, ne, wenn man Kinder kriegt, dass man, also man gebärt sein eigenes Glück. Mhm. Ist ja praktisch, ne? Also, ja, das Baby ist da und away. Alle happy peppy, ne? Also das habe ich schon geglaubt. Und
dann war es aber nicht.
Und dann war es auch nicht so, nein. Und dann, aber letzten Endes waren die Kinder ja da und die sind ja toll. Es sind ja tolle Kinder und tolle Persönlichkeiten. Und sicherlich liebe ich die. Das ist ja klar, also ich meine, ich muss es dazu sagen, ja. Aber ich habe aber keine Lust auf Spielen und Basteln und frisch kochen und Kinder von A nach B fahren. Und ich habe auch echt keinen Bock, die zu erziehen. Also ich meine, ich mache es natürlich, weil die sollen ja normale, schöne, gute Erwachsene werden irgendwann einmal. Aber es ist so anstrengend. Hättest du vorher wissen müssen, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, dann blame me for that. Ja, ist okay. Ich habe es nicht vorher gewusst, ich habe es nicht reflektiert. Ich habe geglaubt, ich kriege ein Kind und bin glücklich. Und so war es nicht. Und es ist einfach, dazu kommt ja dann auch noch die gesellschaftliche Einschränkung als Mutter obendrauf. Also mal, sagen wir mal, die persönliche Ebene. Mhm. Wie viel Angst kannst du aushalten? Das ist ja sehr persönlich. Ja, also manche haben sehr, sehr resilient und sind easy und andere rennen bei jedem Schnupfen von dem Kind ins Krankenhaus, weil sie es nicht ertragen können. Und da kann man ja niemanden einen Vorwurf machen.
Ja.
Und
kommt ja auch auf die Tagesform, auf ja, den Zyklus, auf alles. Auf Schlaf, auf, Zug,
ja, und Grad. Wie viele Ressourcen hast du, wie viele unterstützende Hände total. Hast du? Also da kann man, finde ich es sehr, sehr schwierig, wenn man jemanden sagt, hättest du vorher wissen müssen, weil keiner, das kannst du nicht einschätzen. Ja. Und dann halt, und das können, glaube ich, viele Frauen nachvollziehen, dass die Gesellschaft dir einfach,
dass du so nicht fühlen darfst, wie du dich fühlst.
Ja, und dass du Sachen machen musst als Mutter, bei den Kindern sein musst und die Kinder eben bis 3 Uhr mit 3 Jahren zu Hause bleiben musst oder, ich meine, kommt darauf an, mit was für Leuten man sich so umgibt oder und jeder sagt, was du machen sollst, ob du stillen sollst, wie lange du stillen sollst, ob du tragen sollst, ob du das machst, denn also alles und wann du arbeiten gehen sollst, wie lange du arbeiten gehen sollst, und es ist einfach, boah.
Und ich glaube auch, die Intensität ist matchentscheidend. Also ich glaube, wenn du nur wie üblicherweise die Väter so dann einen Papa-Tag hast und das Wochenende, 3 Tage die Woche und 4 Erwerbsarbeit, ist es viel leichter, als wenn man wirklich so diese intensive Rolle, Anspruch an sich hat, die ersten 3 Jahre Fulltime ich. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, oder?
Ja, ich glaube, ja, natürlich. Aber es wird halt von Vätern noch nicht erwartet. Ja. Also wird es einfach nicht, oder? Also ich meine, wir hatten das ja auch gestern im Gespräch kurz, dass ihr da bis letztes Jahr oder was einen Papa-Wert-Tag hattet hier in der Schweiz, also einen Tag. Danach wird davon ausgegangen, dass der Mann wieder Vollzeit ganz normal arbeitet. Mhm. Also, aber bring das mal als Frau. Am zweiten Tag nach der Geburt wieder Vollzeit arbeiten gehen. Ich meine, du wirst gelünscht. Ja. Kannst nicht bringen.
Ja. Du hast ja auch gesagt, eben als Paar ist es besonders schwer, auch nicht die ganze Zeit rumzumeckern.
Ja.
Und auch die Paarbeziehung irgendwie noch zu spüren. Und gleichzeitig sind ja diese Ansprüche und diese Bilder, die Geschichten, die wir uns selber erzählen, die uns erzählt werden, so verdammt schwer zu durchbrechen. Und ich weiß, weil das Problem ist, zu Hause bist du am verletzlichsten, du bist am kaputtsten. Du willst einfach dich mal zurücklehnen und du magst nicht dich reflektieren und
ja. Ja, vor allem, wenn dann auch noch Kinder ja auch noch sind, dann hast du ja…
Rumschreien,
ja, und das nicht reden. Ja, und wenn die dann halt irgendwann mal schlafen, weil meine gehen auch super spät schlafen.
Wie macht ihr das? Nehmt ihr euch bewusst Fahrzeit?
Ja, ich meine, ja, wir haben halt eine Nanny, also eine Babysitterin, aber es sind halt keine Babys mehr, also eine Nanny.
Super.
Ja, und das tut echt extrem gut, und aber es ist auch immer noch viel zu wenig. Also wenn du mich fragst, ist viel zu wenig.
Macht ihr das spontan oder habt ihr eure fixen Dates?
Nein, relativ spontan noch, weil ich ja jetzt, wo der Kleinste, der ist jetzt der 3, auch wieder mehr arbeite, also mehr außerhalb vom Zuhause arbeite.
Erwerbsarbeit?
Ja, also ja, ich meine, aber auch Events und sowas, das habe ich halt vorher alles nicht so gemacht. Ah, okay. Und Corona war ja auch noch, falls wir uns erinnern, da waren ja auch nicht so viele Events. Mhm. Jetzt also auch viel auch abends unterwegs bin und mein Mann hat auch Abendtermine und dafür brauchen wir dann halt auch Unterstützung. Mhm. Und da bleiben, das ist halt dann schwierig, wenn man so quasi so eh schon 3-4 Tage in der Woche irgendwie unterwegs waren und dann zu sagen, jetzt machen wir noch einen Tag. Also dann sind wir halt dann auch ganz gerne dann zu Hause bei den Kindern. Also es ist, ja.
Und wie macht ihr das? Also wie war das, als du, das würde mich auch ganz interessieren, aber dann musst du auch sagen, wenn das zu privat ist, als du so gelernt hast, Mental Load. Was ist das überhaupt? Und so, okay, mein Mann macht ganz wenig Denkarbeit und ich bin vielleicht aus dem Grunde erschöpft. Bist du da an ihn ran?
Hast du
ganz ruhig das erklärt oder bist du erstmal ausgerastet und hast.
Naja, weder noch, so dazwischen. Also, ich nehme ihn da ein, also er folgt mir auch auf Instagram, verfolgt er mir natürlich auch und weiß deswegen quasi, womit ich mich beruflich befasse und meine Themen und sowas. Und dann ist es für ihn immer natürlich, dann machen wir den Schritt ins Private mit den Themen selbstverständlich auch. Ich habe mir zum Muttertag vor 3 Jahren oder so war das, müsste vor 3 Jahren gewesen sein, zum Beispiel gewünscht, dass er mir jetzt keine depperten Blumen schenkt oder sowas, weil Muttertag ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, sondern dass
er. Du kannst dir die selber schenken?
Ja, und das ist auch generell Muttertag zu feiern, das ist halt so, schon süß, will dann die Kinder was machen, aber irgendwie nicht so richtig. Und ich gesagt, dass er dann bitte die Mental Load-Falle liest.
Von Patricia Camerata.
Genau, das habe ich mir gewünscht. Ich habe gesagt, wenn du es nicht lesen kannst, gibt es halt auch als Hörbuch. Und das
hat er gemacht?
Ja, hat er gemacht.
Übrigens gibt es eine wunderbare Episode mit der Patricia.
Ja, die habe ich natürlich gehört.
Hast du?
Ja. Genau, das habe ich mir zum Beispiel dann von ihm gewünscht, dass er das macht und das hat er dann auch gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er es fertig gehört hat, aber ich finde, also als ich das Buch damals gelesen habe, gerade so diese Anfangsepisode, es holt einen eh schon so ab. Also ich habe geweint nach den ersten 3 Seiten oder so, weil mich das so getroffen hat. Mhm. So genau Finger in die Wunde. Hab gesagt, genau, das ist mein Leben. Mhm. Und ich hätte selbst wenn er quasi nur die ersten 50 Seiten schafft, dann ist es schon mal, dann hat er ein gutes Gefühl dafür.
Cool.
Das ist halt nur, ich finde es ist so wichtig, dass es halt nicht nur ich bin. Also das ist mir wichtig, dass er das versteht, dass es nicht nur ich bin, der es so geht, sondern dass das wirklich so ein gesellschaftliches Phänomen ist, ja. Also das ist auch immer sehr schwierig, wenn ich auf Instagram mit meinen FollowerInnen diskutiere in den Direktnachrichten, die sagen, ja, aber ich kenne niemanden, aber das macht nichts. Selbst wenn du in deinem Freundeskreis mit deinen 20 Leuten, wenn das super funktioniert und alles, aber das ist halt nicht, das ist nicht die Lebensrealität von der Frau in der Gesellschaft. Ja, das ist halt, wir müssen das auf Systemebene heben. Mhm. Und das ist mir halt auch bei meinem Mann auch wichtig, dass er da dahinter kommt.
Welche Bücher hat er sonst so gelesen?
Keins mehr von diesen. Also
der Klassiker.
Also das war so ein Einstieg gewesen. Dann haben wir den Equal Care Test, haben wir zum Beispiel auch zusammen gemacht.
Cool. Den können wir verlinken.
Ja, also den finde ich wirklich super. Gibt ja auch eine neue Auflage jetzt davon auch schon wieder. Und das fand ich auch tatsächlich, also bei uns in der Beziehung gut, weil ich dann auch mal gesehen habe, dass wir tatsächlich ein paar Themen haben, wo er sich auch kümmert, die für mich so ein blinder Fleck waren.
Und also das habe ich noch nie gemacht, also da füllt man wie online aus, wer macht was.
Man kann es ausdrucken, also ich würde empfehlen, es auszudrucken und es natürlich ist ein standardisierter Test, alles kann er nicht abdecken, ist ganz klar. Es gibt, glaube ich, sogar noch, kann man selber noch Punkte ergänzen und dann wird das. Dann sind diese ganzen Aufgaben drin, die man so hat, keine Ahnung, Nägel der Kinder schneiden, Auto zum Service bringen.
Ist nicht drin.
Alles, ja, ist alles drin. Solche Sachen. Super. Und dann ist immer dran, wer macht's und dann wer denkt dran. Und
Die Unterscheidung ist sehr wichtig, wer denkt dran und wer führt's aus.
Richtig, genau. Und dann ist es auch nochmal gewichtet nach quasi wie häufig, weil du musst natürlich Kindernägel viel häufiger schneiden, als das Auto zum Service bringen. Und das ist dann unterschiedlich gewertet und am Ende gibt's halt eine Gesamtpunktzahl, an der man dann sieht, wer mehr Mental Load.
Und das Ziel ist, das definiert jedes Paar für sich?
Das Ziel ist sicherlich mal sowas einfach mal, also quasi greifbar zu sichtbar zu machen und dann, dass man halt darüber redet, weil ich glaube, wenn mein Mann sich ums Auto kümmert, dass er das jetzt, dass man das, also es gibt ja Aufgaben, die man eher genießt und Aufgaben, die man eher schwer fallen, auch je nachdem, was man so für eine Persönlichkeit hat oder welche und dass man dann, es ist ein guter Einstieg in ein Gespräch, finde ich, also.
Und das war bei euch so, das war ein Anstieg ins Gespräch?
Ja.
Und wie führt er diese Gespräche? Ist das wirklich so ad hoc wenn es gerade akut ist, auf dem Sofa, oder sagt ihr, wir machen jetzt da unsere Check-ins, wir treffen uns jeden Samstagmorgen?
Wir haben keine Zeit für Check-ins.
Ja.
Also geht nicht.
Aber ihr findet euch im Alltag, weil bei mir ist das oft so, dass ich mich im Alltag oft verliere, weil ich so müde bin, weil die Kinder so laut sind, weil ich so viele To-Dos habe, und wenn ich dann Zeit habe, will ich einfach mal für mich irgendwie wandern oder spazieren oder in die Sauna. Und da finde ich solche Check-ins manchmal sehr
klar.
Gut.
Ja, klar. Wenn man sich das so natürlich besser organisieren kann, ist das eine super Sache. Ja. Also wir kriegen es halt einfach überhaupt nicht auf die Reihe. Also beide nicht. Wir machen es eher so, wenn wir beim Abendessen dann sitzen und die Kinder sind fertig mit Essen, packen wir sie vor den Fernseher und dann haben wir halt so.
Genau.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass es, man braucht nicht das Gespräch, sondern halt, es ist, glaube ich, eh ganz cool, wenn man
im Gespräch bleibt.
Ja, und halt einfach immer wieder und kurz und aber es ist echt schwer, trotzdem.
Es ist so anstrengend.
Ja. Und dann ist es ganz, ich glaube, wie bei vielen Paaren ist es so, dass wir uns dann super einigen und super klarkommen und dann läuft es 2 bis 3 Monate, wo ich denke so, Gott, ja, wir haben die Kurve gekriegt, und auf einmal ist wieder wusch. Ja, da muss er nur so, und mit Kindern halt sowas, da muss einer krank werden. Und dann kommt halt zusätzlich zu dem Alltag dann noch eine Aufgabe obendrauf, und das ist dann nicht mehr zu bewältigen, wenn die gewohnten Strukturen nicht mehr greifen. Wenn dann die Babysitterin nicht kommen kann, weil das Kind kotzt, oder und der Mann kann nicht zu Hause bleiben, weil er eine Abgabe hat oder was ich was, dann ist das.
Genau, das Kartenhäuschen fällt schnell in sich.
Ja.
Und wie ist denn das für deinen Mann so? Ich hätte ihn jetzt am liebsten dabei. wie sind die Gespräche für ihn so und die Auseinandersetzung mit dem Feminismus und Mental Load?
Also ich glaube, es ist gut für ihn auch. Also ich glaube, dass er die Dringlichkeit erkennt. Weil er auch vor allem auch eine Tochter hat und so. Also ich glaube, dass das, also ich erlebe ihn da sehr als sehr engagiert und offen und Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ja, ich glaube, es gibt ja auch viele Männer, die davon auch sehr profitieren.
Ja, na nur.
Also ich merke, bei uns ist wie, ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil aus Gründen. Aber ich glaube, oft ist das wie so zu Beginn, oh nein, das schon wieder und noch das Mental Load. Und im Nachhinein merkt er ist einfach so gerne Vater. Und er liebt die Zeit mit den Kindern. Und ich glaube, am Anfang war das bei uns schon so, er war so im Zoo mit den Kindern und ich habe die Tasche gepackt und alles gemacht.
Genau.
Und jetzt haben wir auch, wir hatten wirklich einen Mental Load Workshop und ich habe einen riesen Excel gemacht mit so Doktorarbeit.
Ja, ganz brav, ja.
Voll, ich musste das machen. Und jetzt hat er halt auch so, also er musste dann auch langsam so die nasty Tasks übernehmen, die vielleicht nicht so cool sind wie Zoo. Zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Und er hat mir vor kurzem gesagt, er fand es so schön, mit den beiden beim Zahnarzt zu sein, weil das schafft so eine Verbundenheit her. Und das sind halt wie so diese Erfahrungen, dass er ist einfach voll gern Vater und macht das eigentlich auch ganz gerne. Aber dieses Bild, dass es eben die Mutter sein muss, die sich kümmert, hat ihm das von Anfang an gar nicht erlaubt, weil ich ja auch in dieser Rolle bin.
Ja.
Und er ja auch, weil wir das einfach so eingesogen haben als Kinder in der Gesellschaft. Ich möchte gar nicht über unsere Eltern
reden,
meine Schwiegereltern. Die haben das vielleicht gar nicht vorgelebt, aber wir haben das eingesaugt.
Ja.
Und sich von diesem Bild zu lösen ist eine Aufgabe.
Absolut ist es.
Und was ich bei dir, bei deiner Arbeit so schätze, ich finde, du bist wie auch die Wegbereiterin, um sich von diesem toxischen Bild der alles aufopfernden, kümmernden Mutter. Und nochmal, du hast es vorhin gesagt und ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, es gibt Mütter, die das leben, und also eine gute Freundin von mir lebt so, sie hat 4 Kinder und sie ist total glücklich. Es gibt tatsächlich Frauen, die können das leben, aber das ist ein Teil. Und das spricht nicht für alle.
Ja.
Du hast auch mal in einem Post geschrieben, ich fand das so schön, statt uns zu sagen, genieß es, die werden so schnell groß, obwohl ich den Gedanken eigentlich auch cool finde. Ich sage mir das auch immer wieder, hey krass, seid ihr jetzt über die Nacht gewachsen, und es hilft mir auch sehr präsent zu sein im Alltag. Aber es kommt natürlich immer aufs Kontext an, will man einfach diese anstrengende Care-Arbeit schönreden. Sag nach, mach dir das alles gratis und erschöpf dich zu Tode und genieß es dabei.
Ja.
Versus, also der Spruch, genieß die Zeit, versus, was du dann vorschlägst, was kann ich für dich tun, damit es leichter wird?
Ja.
Weil es ist eben nicht nur Genuss, es ist verdammt anstrengend. Für viele Mütter ist es einfach verdammt anstrengend. Ja. Dieses Genießes, wie bist du dazu gekommen? Hast du das erlebt, dass dir das jemand gesagt hat?
Ja, also es wird mir auf Instagram permanent und ständig gesagt, von allen, vor allem voran von den von meinen KritikerInnen, also auch auf sehr guter Ebene, also müssen sind ja nicht alles HaterInnen.
Also
ja.
Konstruktiver?
Ja, Ebene. Also zumindest also Leute, die mir folgen und kommentieren, die es anders sehen als ich,
okay.
Die dann aber schon in dieses, also ich glaube auch wirklich überhaupt nicht böse gemeint, in dieses reinkommen, versuch es doch zu genießen. Also die sind doch nur einmal so klein. Und so auch mir, also damit möchte man vielleicht auch dem Gegenüber so ein bisschen das wegreden, also es gut machen, irgendwie, dass es ihm nicht so gut geht. Ja. Weil ich ja offen. Ich
man will den Schmerz lindern.
Ja, also und oder den Fokus verschieben. Ja. So die, ja.
Das Glas ist halb voll.
Ja, genau. Aber
und warum funktioniert das aber nicht?
Also bei
ist
mir,
gut gemeint, aber.
Ja. Also bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es ja, also es kann schon, wie du eben gesagt hast, es kann ja funktionieren, wenn man sich kurz besinnt und achtsam wird für den Moment und für, aber ich habe so den Anspruch an mein Leben, ich finde, dass einfach alle Gefühle sein dürfen und müssen und es ist auch schon sehr, für mich ist es sehr schwierig, vor allem, weil ich in der Mutterschaft nicht glücklich bin, mir dann auch noch mir wieder einzureden, dass es mein Fehler ist, weil ich nicht genug
genießen
kann. Ja, es ist so ein bisschen wie zu Leuten zu sagen, die eine Depression haben, dass sie mehr lächeln sollen oder so. Also es ist irgendwie, es macht nichts gut und es zeigt mir in meinem Gefühl eigentlich nur auf, dass ich schon wieder versage. Jetzt ist jetzt die Situation, in der ich bin, offensichtlich schwierig für mich, was für Gründen auch immer. Und ich möchte eigentlich nur sagen, boah, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht mehr. Und anstatt dass mir eine helfende Hand gereicht wird, wird mir gesagt, naja, wenn es dir jetzt so geht, wie es dir geht, dann bist du schuld, weil du nicht genießt. Also das finde ich, also so kommt's, so ist es für mich.
Es ist ein bisschen wie Gaslighting, oder? Ein
bisschen
auch wenn man bei Unerzogen haben wir uns ja auch so aufgeregt über den Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz. Und wenn das Kind hinfällt, zu sagen, ach, das hat doch gar nicht wehgetan.
Ja, genau. Und es ist genau das. Es wird einfach nicht gerne so gesehen, dass die Mutter nicht glücklich ist. Ja, also mit ihren Kindern zusammen vor allem. Für mich ist Genießen sehr wichtig und klar, natürlich, und ich möchte auch meine Kinder genießen, aber halt auch mich und mein Leben. Und das ist für mich in meiner Position, wie ich meine Mutterschaft lebe, ist es schon sehr, also fast schon also getrennt. Ja, also ich bin natürlich Mutter, weil ich Kinder habe, aber ich definiere mich nicht über das Muttersein, sondern mir ist es sehr wichtig, dass ich Wiebke bin und ich lebe mit meiner Tochter zusammen als Pia. Ja, also Wiebke und Pia haben eine Beziehung und nicht, ja, wir sind Mutter und Tochter definiert, aber und ich muss manchmal mütterliche Dinge tun und erziehen und schimpfen und Anweisungen geben und sowas, aber das, was uns eigentlich, was mich und sie ausmacht oder mich und meinen Sohn ausmacht, ist die Ebene, wo wir uns als Persönlichkeiten begegnen und nicht als Rolle Tochter und Rolle Mutter oder Rolle Sohn. Und
sich davon zu lösen, ist befreiend.
Ja, schon. Also schmerzhaft und befreiend. Ja. Und der Hoffnung halt, es ihnen auch gut vorzuleben und auch vor allem ihr die Chance zu geben, vielleicht keine Mutter zu werden.
Und auch ihre Gefühle zu fühlen.
Ja, ja die sowieso.
Oder?
Ja.
Weil ich glaube, ein Satz, den ich auch notiert habe, dass dich wirklich auch so in einem sehr langen Post darüber geäußert, wie das eben wie schwer das ist, sich nicht glücklich zu fühlen und ständig gesagt bekommen, aber du müsstest doch eigentlich glücklich sein und du müsstest doch genießen. Und manchmal ist es ja auch nicht so, dass einem das so gesagt wird, sondern das ist ganz subtil. Das wird einem wie so klar gemacht. Das ist nicht in Ordnung, wenn du das nicht gerne machst. Und du schreibst den letzten Satz, es ist okay, ich darf darüber traurig sein.
Ja.
Sich dieses Eingeständnis oder sich die Erlaubnis zu geben, so zu fühlen, wie du fühlst, obwohl es nicht den gesellschaftlichen Erwartungen und Ansprüchen. Ich glaube, das, dieses Gaslighting oder dieser Moment, wenn man sich das erlaubt, ist fast erlösender als die ganze, sich von der ganzen tatsächlichen Care-Arbeit zu befreien. Also, weißt du, was ich sagen will?
Ja.
Einerseits ist es einfach körperlich anstrengende Arbeit und gleichzeitig lebt man nicht ganz authentisch, weil man darf eben nicht fühlen, was man fühlt, weil man muss dieser Rolle entsprechen. Und das willst du ja aufbrechen. Das, du sagst ja mit deinen Inhalten ganz fest auch, wenn ich jetzt dich richtig gelesen habe, sonst bist
du nicht,
ist immer so heikel. Du willst ja auch deinen Followerinnen und die, die es noch nicht sind, sollen es ab heute werden, das Gefühl vermitteln, es ist okay, wenn du so fühlst.
Ja.
Und ich finde das so, so, es klingt so banal, aber es ist so schwer im Alltag.
Ja, ist es auch, weil wir wollen es alle so perfekt machen. Mhm. Und perfekt als Mutter sein bedeutet halt leider den gesellschaftlichen Ansprüchen und Idealen zu folgen, weil wir Mutterschaft nicht als das Individuelle wahrnehmen, was es halt sein kann. Weil wir sind individuelle Persönlichkeiten. Jede für sich ist so anders, hat so andere Interessen, Träume, Wünsche, Hobbys, alles. Und aber wir nehmen dieses Korsett Mutterschaft und stülpen es über jede drüber, egal wie sie vorher war. Und dass das zwickt oder wehtut und nicht zu jedem passt, das darf nicht gesehen werden. Und dabei könnte uns allen so viel mehr geben, wenn wir einfach Mütter sind als Ellen und Mütter sind als Wiebke und Maria, weiß ich, wie wir alle heißen, und einfach wirklich jeder so ihr Ding macht. Weil die Kinder brauchen auch genau das. Die brauchen uns.
Und echte, authentische.
Ja, und auch mich als Menschen und nicht mich als Rolle, nicht als, okay, es ist Weihnachten und ich muss jetzt Plätzchen backen, weil sonst meine Kinder diese Kindheitserinnerung nicht haben, dass ich mit ihnen Plätzchen gebacken habe, und dann Schuldgefühle ohne Ende zu entwickeln. Anstatt zu sagen, Mäuschen, ich hasse Backen. Wirklich sehr. Ich kann dir anbieten, wir machen einen Fertigteig, weil es geht eh nur ums Ausstechen. Oder ich fahre dich morgen zu Oma, weil die liebt das.
Oder wir gehen in eine Bäckerei,
ja,
in der
oder
Stadt.
Genau. Sowas. Also die, und das auch wirklich ehrlich, weil ich weiß nicht so genau. Also ich glaube auch so fest daran, dass die Kinder so viel spüren. Wir sagen ja immer, die spiegeln unser Verhalten, oder? Also vor allem, wenn sie dann so herum autonomieren, machen und so, dass dann, ja, die spiegeln das. Ja, wieso sollten sie denn das nicht spüren und spiegeln? Ja, wenn wir uns da in diese Rolle reinpressen und diese Dinge tun, die wir verabscheuen vielleicht sogar, nur um diesem Ideal zu entsprechen. Und dann spüren diesen Widerspruch in uns, ja, dass wir etwas tun, was wir gar nicht meinen, gar nicht wollen. Und im Zweifel beziehen sie es am Ende auf sich, weiß ich nicht. Also das ist halt auch so, anstatt, ja. Ich mache Anführungszeichen, halt meiner Tochter eben die Kindheitserinnerung mit der Mama zu backen.
Aber
ja.
Dafür ist die Mama echt.
Ja, aber dafür bin ich halt da und mache halt andere Sachen mit ihr, und wir finden schon unseren Weg, aber den können wir, in dem halt auch ich glücklich bin, aber den können wir halt nur finden, wenn ich halt ich selber bin. Ja. Und das war.
Und dafür brauchst du Zeit für dich.
Ja, und ich persönlich brauche Zeit, genau, für mich, und um ich sein zu können. Und und ich glaube, dass deswegen auch dieses ganze Thema, und ja, wenn deine Tochter oder dein Sohn dann später davon liest, dass du Mutterschaft bereust, glaube ich, was denn? Ich habe es ja dann hoffentlich geschafft, ihn wirklich zu vermitteln, was es bedeutet, die Mutterschaft zu bereuen. Weil das ist einfach, es bedeutet nicht regretting my children, sondern es heißt regretting motherhood. Und
was heißt das genau?
Ja, es bedeutet, dass, ich meine, ich habe schon gesagt, die Katze beißt sich in den Schwanz und ich komme da nicht mehr raus, aber wenn ich das, was ich jetzt fühle und weiß über Mutterschaft, gewusst hätte, bevor ich schwanger geworden wäre damals, dann hätte ich mich gegen Kinder entschieden. Ganz sicher. ganz sicher, weil alle reden nur davon, dass man es bereut, wenn man keine Kinder kriegt. Mhm. Oh, dann wirst du so eine komische Katzenlady und bist ganz einsam im Altenheim und niemand kommt dich besuchen. Ne? So, ja. Aber keiner sagt dir auch nur einmal, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass du deine Mutterschaft bereust am Ende.
Es wird auch natürlich nicht so offen darüber gesprochen, wie zum Beispiel die Frage, oh, ihr habt keine Kinder oder du bist jetzt schon 40, hast du nie Kinder wollen? Das ist ja so die Frage, mit der werden Frauen ständig einfach bombardiert.
Ja.
Aber die Frage, die Umkehrfrage, so, hey, du hast jetzt 3 Kinder und
wie findest du's eigentlich?
Augenringe bis zu den Knie. Ja. Hast du es nie bereut, dass man auch so ganz normal über die Frage spricht?
Ja, weil das natürlich ein riesen Tabu ist, eine riesen Stigmatisierung. Mhm. Und dann, also ich bin da jetzt, ich weiß nicht genau, ein Jahr oder so jetzt ungefähr mit einer Öffentlichkeit unterwegs mit diesem Gefühl.
Thema, ja. Mhm.
Und das ist, man muss, also ich meine, in der Regel haben natürlich Menschen, die das vielleicht im Privaten besprechen, nicht so viele Augen, die auf einen schauen. Und die werden hoffentlich dann aufgefangen, wenn sie das Gefühl dann mal eingestehen und darüber sprechen. Aber es ist natürlich nicht schön, was man da in den Kopf geworfen kriegt. Also.
Hast du eine Strategie, wie du damit umgehst? Mit diesen Pfeilen?
Nicht wirklich. Also ich mache das jetzt schon sehr lange, diesen Job. Also so prinzipiell kann ich mich ganz gut abgrenzen, wenn es natürlich dann aufgrund eines Postings oder eines Interviews oder so mal wieder in die Höhe kocht und es sind dann nicht nur 2, 3 negative Kommentare, sondern 100 oder sowas, dann ist das natürlich hart auch. Und für mich, ich muss mich dann auch sammeln und wieder zu mir kommen und schauen, auch bei mir bleiben und wer ich eigentlich bin. Das ist, was da gesagt wird über mich, ja, ich gar nicht bin, ja. Und dann komme ich ja bis jetzt, ich meine, man weiß, wie es ja weitergeht, aber bis jetzt immer zu dem Punkt, dass ich sage, ja, jetzt erst recht. Wenn ich diese Reaktion hervorrufe mit einer Tatsache, für die sich einfach niemand schämen muss, dann ist es umso wichtiger, das rauszuschreien, damit Frauen, die so fühlen, sich sicherer fühlen können, wenn sie darüber sprechen.
Also du willst eigentlich die Leisen erreichen und die Lauten, es ist ja ein bisschen wie so die Trotzreaktion bei einem Kind. Je krasser die Eltern reagieren, desto spannender ist es und desto mehr machen. Es ist ein bisschen
so. Mhm. Es ist, also ich glaube, es ist einfach super wichtig ist. Vor allem bin ich ja mit mir sehr fein mit diesem Thema. Also ich habe das gut aufgearbeitet für mich. Mhm. Ich finde, es ist so ein bisschen so dieses, ja, man muss das Problem kennen und benennen, um es dann lösen zu können für sich halt natürlich privat und jeder braucht andere Strategien, um damit umgehen zu können, als wenn man halt in Schuld und Scham nie darüber spricht und dann halt in sich gekehrt, also das ist ja auch schon das bewiesen in Studien, dass man Depressionen entwickeln kann und das kann einfach nicht gesund sein Und es ist einfach so gut, glaube ich, zu erfahren, dass man Mutterschaft bereuen darf.
Man darf.
Das und ist okay. Genau, ja. Und dass man, wenn man dann halt so die Lösungen hat für sich, dass es halt auch das Zusammenleben mit den Kindern wieder schön sein kann. Weil es ist, solange man sich halt in dieser Rolle wie im Gefängnis und man bleibt da drin, weil man glaubt, man muss in diesem Gefängnis drin sein. Mhm. Also irgendwie den Schlüssel selber verschluckt, so ungefähr. Mhm. Dann hat man auch keine, dann kommt man zu den Kindern gar nicht hin, weil man überhaupt nicht die Person ist, die man sein könnte.
Mhm. Und also man ist gar nicht präsent.
Nein, also ich glaube, das frisst einen auf. Ja. Ja, auf die Dauer. Und es ist einfach so schade, weil die Kinder wollen ja dich als Person haben. Ja, die wollen nicht die Rolle Mutter haben.
Also wie so ein bisschen ein Doppelgefängnis, du hast den physischen Raum, in dem du so eingesperrt bist und dann hast du den mentalen, der dir von innen eben auch sagt, du darfst das nicht füllen. Und ich glaube auch, dass je mehr Ärger du spürst, je mehr Wut und Reaktionen, würde ich behaupten, je mehr Transformationspotenzial hat deine Arbeit. Weil wir müssen unbequem werden, wir müssen wütend werden, um Veränderungen zu herbeiführen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, was mir sehr wichtig ist, wir brauchen Begriffe, um unser Unwohlsein überhaupt beschreiben zu können. Weil was mir auch sehr oft meine Leserinnen schreiben, teilweise die noch keine Kinder haben, sie sind so froh, dass ich das formuliere, was sie fühlen.
Ja.
Und das machst auch du.
Ja.
Und durch das müssen wir uns natürlich auch verletzlich machen, aber wir bereiten wieder den Weg für diese Veränderung.
Ja.
Für die Revolution.
Ja, genau. Also das ist, es gibt mir wirklich sehr viel. Also ich finde, wenn ich dann nur eine Frau erreicht habe, die sich dann traut, darüber zu sprechen und sich dann auch so befreit fühlen kann und
und schlussendlich zu ihren Kindern ja authentischer ist.
Ja.
Und eine, also paradoxerweise.
Ja, eine gute Beziehung führen kann dann, ja.
Lohnt sich all die anderen, die da rumschreien. Wir kommen zum Schluss. Gibt's bei dir noch irgendeinen Gedanken, den du da lassen möchtest? Vielleicht jetzt für all die uns aufgewühlt zugehört haben. Ich muss auch mich kurz sammeln und überlegen.
Also ich glaube, wir haben das jetzt eh schon gerade gegen Ende sehr gut zusammengefasst, dass es eigentlich keinen Grund gibt dafür, wenn man nicht das absolute Mutterglück empfindet und dass es gleichzeitig bedeuten kann, dass man trotzdem eine gute Beziehung zu den Kindern führt und sie selbstverständlich, wir erwähnen es noch einmal, sie natürlich liebt, weil sie sind ja da und sie sind tolle Persönlichkeiten und ja, und es ist einfach schön, wenn man es schafft, egal in welchem Ausmaß man Muttersein genießt oder weniger genießt, wenn man das schafft, für sich gut zu definieren und gut zu spüren, wer man sein möchte, welche Art von Mutter man sein möchte, um wie man Zeit mit den Kindern verbringen möchte, um dann halt wirklich ein gutes Familienleben für alle zu schaffen. Ja, also es soll halt wirklich allen gut gehen. Und vor allem der Mutter. Also ich meine, wir halten es tatsächlich am Ende dann halt doch zusammen, ne? So ist es ja. Und es ist irgendwie doch. Ja, momentan unsere noch,
Kinder
ja.
Vielleicht dann nicht
mehr. Ja, aber es ist halt, und das ist einfach so
mit sich selber.
Ja, also es ist, ich möchte es für mich nicht und möchte es auch für all die Frauen da draußen nicht, dass sie sich selbst so verlieren und sie nicht mehr sie selbst sind, weil irgendwann sind die Kinder auch groß und dann ist irgendwie cool, wenn noch jemand da ist und nicht nur eine leere Hülle überbleibt. Und ja.
Liebe Wiebke, ich danke dir von Herzen. Ich könnte mit dir noch mich länger unterhalten.
Ja, noch stundenlang.
Vielleicht machen wir das wieder. Danke für deine Arbeit und weiterhin alles Gute.
Danke dir. Danke.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.